Das, was ich jetzt erzählen möchte, sind mehrere Geschichten, einige aus der Bibel, andere aus der Geschichte, andere aus der Gegenwart, die letztlich nichts anderes machen wollen, als das, was wir in der Lobpreiszeit besungen haben, auch irgendwie uns nochmal vor Augen zu führen und damit irgendwie umzugehen und das auch für das eigene Herz zu hinterfragen, wie ist das eigentlich bei mir? Was erwarte ich eigentlich von Gott? Wir haben gerade eben gesungen, dass wenn der Donner rollt und wenn der Sturm da ist, dann werde ich mit Gott über dem Sturm getragen sein. Ich kann ruhig sein, weil ich weiß, er ist Gott und ich kann ihm vertrauen. Und wir hoffen, dass das so ist, wie wir es gesungen haben. Wir wissen das erst, wenn der Sturm kommt. Also solange der Sturm kommt, sind wir uns alle ziemlich sicher, hoffentlich, dass wir mit Gott das gut durchstehen werden. Aber wenn der Sturm kommt, dann kann das schwierig sein. Wir haben als Gemeinde in den letzten Monaten immer mal wieder inhaltlich was gemacht zum Thema meinen Nächsten lieben. Und das ist Teil so dieser großen Überschrift, Gott lieben und meinen Nächsten. Und wir werden jetzt in den nächsten Wochen an einigen Predigten nochmal was anfassen zu diesem Thema Gott lieben. Und mir ging es so in der Vorbereitung, dass wenn wir da reingehen, dann hat das alles wenig Sinn, wenn wir keine Vorstellung davon haben, was das mit uns macht, wenn wir keine Erwartung darin haben, Gott zu begegnen. Was nützt uns das zu hören, was der Umgang mit der Bibel oder der Umgang mit dem Gebet, der Umgang mit Gott im Alltag, wie sehr der Gott reinholen kann in unser Leben, was nützt es darüber zu reden, wenn wir uns gar nicht so richtig sicher sind, was das für einen Unterschied macht, ob Gott in unserem Alltag ist oder nicht. Und deswegen wollte ich gerne ein paar Geschichten erzählen, die von diesem Unterschied erzählen. Ich möchte jetzt nochmal mit uns beten. Herr, ich möchte dich jetzt bitten, dass du hilfst, dass das, was wir jetzt hier miteinander hören, nicht einfach nur Geschichten sind, sondern dass sie etwas mit uns machen. Dass sie in uns einen Hunger wecken, einen Durst wecken, den einige von uns vielleicht gestern hatten, andere von uns vielleicht das letzte Mal vor 20 Jahren hatten. Ich möchte dich für die bitten, die hier sitzen und heute hier und jetzt Hunger und Durst haben nach dir. Herr, wir wollen dir sagen, dass wir dich brauchen. Wir wollen dir sagen, dass wir das ernst meinen, dass du Gott bist und wir sind es nicht. Bei dir wollen wir unsere Sicherheit haben, unsere Ruhe, unsere Zukunft, unsere Identität. Komm, Heiliger Geist, und tu dein Werk in unserer Mitte. Amen. Jetzt kommt ein Moment, der für vier Leute, glaube ich, ein bisschen unangenehm ist. Die iranische Familie, die bei uns wohnt, da sind da hinten ein paar. Magst du einmal Hallo sagen? Einfach so. Wunderbar, sehr schön, sehr schön. Wir freuen uns, dass ihr da seid, ja. Ich könnte jetzt auch den Namen vorlesen, aber wenn ich das jetzt tue, dann wird's noch peinlicher. Also, ich fange jetzt an mit der Predigt. Ich wollte anfangen mit drei Geschichten aus der Bibel. Die eine Geschichte ist die von Gideon. Im Richterbuch in Kapitel 6, 1 bis 6, da heißt es, Von neuem taten die Leute von Israel, was dem Herrn missfällt. Deshalb gab er, Gott, sie 7 Jahre lang in die Gewalt der Midianiter, die ihnen hart zusetzten. Die Leute von Israel versteckten sich vor ihnen in Höhlen und unzugänglichen Schluchten und verschanzten sich auf den Bergen. Jedes Mal, wenn sie Getreide gesät hatten, fielen die Midianiter zusammen mit den Amalekitern und mit Beduinen aus dem Osten in das Land ein und verwüsteten die Felder bis hin nach Gaza. Sie ließen nichts Essbares zurück und raubten alles Vieh, Schafe, Ziegen, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten zogen sie heran, um das Land auszuplündern. Sie waren so zahlreich wie die Heuschrecken. Niemand konnte sie und ihre Kamele zählen. Durch die Raubzüge der Midianiter wurden die Israeliten bettelarm. In ihrer Not schrien sie zum Herrn um Hilfe. Die Situation ist die klassische Situation eines Landes, das sich offensichtlich gegen einen militärischen Aggressor nicht wehren kann. Ich denke, für viele von uns ist das schier nicht vorstellbar. Aber was man irgendwie spürt aus diesen Zeilen ist nackte Angst. Nackte Angst um die eigene Identität, nackte Angst, das Leben zu verlieren, nackte Angst, so ausgeraubt zu werden, dass man nicht mehr weiß, wie man in ein paar Tagen seine Familie ernähren kann. Und jetzt lese ich die Geschichte, wie Gott die Situation beginnt zu wenden. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Der Platz gehörte zum Grundbesitz Joaschs, eines Mannes aus der Sippe Abieser. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der nahegelegenen Weinkelter Weizen zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Das muss ich kurz erklären. Also das sind ja beides Sachen. Weinkeltern und Weizendreschen sind nicht gerade so unsere normalen Hobbys hier in Bramfeld. Also normalerweise ist das, also man, den Weizen, den holt man nicht so in Körnern vom Feld, ne, sondern den holt man in Garben. Also am Anfang ist das noch an den Halmen dran und dann nimmt man das ganze Zeug, legt es eigentlich auf den Boden und drischt darauf ein. Also man haut das, ne, und weil die Körner so schön hart sind, bleiben die auch bei der ganzen Prozedur verhältnismäßig glücklich und zufrieden. Aber drumherum ist das geht dann kaputt und gibt die Körner frei. Und dann worfelt man das, also man schmeißt es in den Wind und der Wind bläst das leichte Zeug weg und die schweren Körner fallen auf die Erde. Und in der Regel drischt man, weil das so eine blöde, ätzende Arbeit ist, natürlich an frei, also wo auch so ein bisschen der Wind geht, weil es einfach staubig ist. Also wer von euch mal bei der Heuernte oder so dabei gewesen ist, der weiß, was ich meine. Und der hier, der Gideon, der macht das in der Weinkelter. Also der macht das an einem Ort, so in so einem Bottich drin. Also das ist aber nicht so ein Bottich, wie ihr das aus Süddeutschland vielleicht aus irgendwelchen komischen Touristenfotos kennt, sondern das ist eher so eine Kuhle, ne, so eine Kuhle muss man da, ne, und da drin, ne, und dann hat er eben geguckt, dass er da so ein bisschen rumdrischt, ne, weil er einfach nicht, der wollte nicht gesehen werden, der wollte nicht gehört werden. Ich weiß nicht, ob er Angst hatte vor seinen Nachbarn, die vielleicht kein Getreide hatten, oder ob er Angst hatte vor den Midianitern, von denen er nicht wusste, ob die nicht irgendwie um die Ecke nur darauf warten, dass einer das Getreide aus dem Versteck holt. Also Gideon war in diesem Moment von Angst erfüllt. Da zeigte sich ihm der Engel des Herrn und sagte: Gott mit dir, du tapferer Krieger. Gideon erwiderte: Verzeihung, mein Herr. Aber wenn wirklich Gott mit uns ist, wie konnte uns dann so viel Unglück treffen? Unsere Väter haben uns doch immer wieder erzählt, der Herr hat uns aus Ägypten hierher geführt. Wo sind denn nun alle seine Wundertaten geblieben? Nein, der Herr hat uns im Stich gelassen und uns bei den Midianitern ausgeliefert. Der Herr aber trat auf Gideon zu und sagte: Du bist stark und mutig. Geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Ich sende dich. Aber mein Herr, wandte Gideon ein, wie soll ich Israel befreien? Meine Sippe ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Ich erzähle heute ein paar Geschichten und das sind lauter kleine Predigten, die sich dann aneinander reihen und hoffentlich ein Ganzes ergeben, ja? Ich denke, einige kennen dieses Gefühl, dass sie ihren Weizen in der Kelter dreschen. Ich denke, einige kennen dieses Gefühl, dass ihr Leben irgendwie viel mit Angst zu tun hat. Viel damit zu tun hat, nicht aufzufallen, nicht wieder einen Grund zu geben, sich entschuldigen zu müssen, nicht wieder irgendwie sich in sich zu krümmen. Und der Zuspruch, der hier drin steckt, dass er ein Krieger ist, den Zuspruch, den können manche Leute gar nicht hören. Der geht völlig an ihnen vorbei. Gideon reagiert ja dann auch darauf, dass Gott ja mit uns sei. Und das kann er nun überhaupt nicht verstehen. Gideons Einwand dagegen, dass Gott eine Änderung herbeiführen könnte und vielleicht sogar durch Gideon selber eine Änderung herbeiführen könnte, ist einmal, dass Gott ja die letzten Jahre offensichtlich nichts getan hat. Und wer an dieser Stelle sagt, ja, das Gefühl kenne ich, genau, deswegen steht es ja in der Bibel drin, damit die Bibel uns sagt, ja, genau dieses Gefühl weiß Gott von uns. Und dann sagt er, ja, ich weiß, in der Bibel, in den alten Geschichten, Wegführung aus Ägypten, da war irgendwie was. Aber was sind denn das für Geschichten? Und dann spricht ihn der Engel direkt an, geht auf ihn zu, du bist stark und mutig. Vers 14, geh und rette Israel. Und wie ist die Antwort des Gideon? Wer bin denn schon ich? Wer bin denn schon ich? Also herzlich willkommen, wenn du zwischendurch denkst, wer bin denn schon ich? Wenn du zwischendurch denkst, die alten Geschichten kenne ich, aber was haben die mit mir zu tun oder mit uns zu tun? Herzlich willkommen, wenn du denkst, naja, die letzten Jahre hat mir ja gesehen, was Gott so tut. Nichts. Herzlich willkommen. Darum geht es heute. Die Geschichte von Gideon geht dann irgendwann so weiter, dass Gott ihn überredet bekommt. Das netter darzustellen wäre schon irgendwie schwierig. Und Gideon, irgendwann ruft er die Leute zusammen, die in den Krieg ziehen sollen gegen Midian, um eben dieses Elend über dem Land zu beenden. Und dann geschehen erstaunliche Dinge. Gott greift massiv ein, um dem Gideon zu sagen, ich will nicht, dass ihr das schafft mit der Menge eurer Soldaten. Am Ende muss Gideon mit 300 Leuten in einen Krieg ziehen. Und er gewinnt diesen Kampf. Wobei ein richtiger Kampf gar nicht erst zustande kommt. Gideon wendet eine List an und er schafft es, dass die Midianiter von Furcht erfüllt wegrennen. 300 Leute. Hätte man dem Gideon einen Tag bevor der Engel kam gesagt, übrigens Gideon, Rettung kommt und sie kommt durch dich, dann hätte Gideon gesagt, du spinnst. Zu viel Sonne oder zu viel Wein oder zu wenig Wasser oder was auch immer. Was darf Gott dir sagen? Was darf Gott dir sagen, bevor du ihm sagst, du spinnst? Nächste Geschichte. Die Belagerung Samarias. Samaria war, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt erzählen soll. Samaria war richtig ätzend. Samaria war, an der Oberfläche gab es eine gewisse Form von Frömmigkeit und darunter war das brodelnder Dreck. Gott hat, wenn es um Samaria ging, immer wieder, also richtig so eine Mischung aus Zorn und Traurigkeit immer wieder zum Ausdruck gebracht. In Samaria gab es eigentlich nichts Gutes über lange Zeit hinweg. Also es gab einzelne Personen, aber zum Beispiel ist es so, dass Samaria, die Hauptstadt von Israel, nachdem sich Israel und Juda getrennt hatten in zwei Länder, kein König hat es über 200 Jahre hinweg geschafft, das so zu machen, dass Gott sagt, halbwegs okay. Nicht ein einziger. Und dann wird Samaria belagert. 2. Könige 6. Ich lese mal die Verse 24 bis 30. Einige Zeit danach zog Ben-Hadad, der König von Syrien, sein Heer zusammen, fiel in Israel ein und belagerte Samaria. Die Nahrungsmittel in der Stadt wurden so knapp, dass man schließlich für einen Eselskopf 80 Silberstücke und für eine Handvoll Taubendreck 5 Silberstücke zahlen musste. Wir lesen über solche Sachen ja manchmal ein bisschen rüber. Manchmal hilft es auch, einfach ein gutes Buch zu lesen. Knut Hamsun, Hunger. Also wer mal einmal in der Literatur was über Hunger lesen will, dass er den Hunger spürt. Knut Hamsun, Hunger. Eines Tages, als der König von Israel gerade die Stadtmauer inspizierte, rief eine Frau ihm zu: Hilf mir doch, mein Herr und König. Der entgegnete: Hilft dir der Herr nicht? Wie soll ich dir dann helfen? Es ist kein Getreide mehr da und auch kein Wein, oder bedrückt dich etwas anderes? Da zeigte sie auf eine andere Frau und rief: Diese Frau, da hatte zu mir gesagt, gib deinen Sohn her, den essen wir heute. Morgen essen wir dann meinen. So haben wir also meinen Sohn gekocht und aufgegessen. Als ich aber am folgenden Tag zu ihr sagte, gib deinen Sohn her, wir wollen ihn essen, da hatte sie ihn versteckt. Als der König das hörte, zerriss er sein Gewand, und weil er oben auf der Mauer stand, konnten alle sehen, dass er darunter auf dem bloßen Leib den Sack trug. Dann rief der König: Gottes Zorn soll mich treffen, wenn ich nicht heute Elisha, dem Sohn Schaphats, den Kopf abschlagen lasse. Okay, also Elisha war ein Prophet, und dieser Prophet hatte gesagt, wenn du so weitermachst, König, dann kommen fremde Heere über das Land. Und weil der König durch und durch mit Aberglauben zersetzt war und mit Gott selber gar nichts anfangen konnte, hat er zutiefst geglaubt an Fluch und Segen. Wenn ich verflucht werde, also wenn der Prophet kommt und sagt, Schlimmes kommt, wenn sich nicht bei deinem Verhalten was ändert, dann ist der Prophet schuld. Der das gesagt hat. Die waren zerfressen von lauter Aberglaubenzeug. Also natürlich gab es am Hofe Samarias Sterndeuter und all das, was man so braucht, um irgendwie das Schicksal lesen zu können und beeinflussen zu können. Man hat Tiere geopfert für verschiedene Schutzzaubergeschichten. Und jetzt ging es eben um Elisa. Elisa soll jetzt geholt werden. Und er verschanzt sich mit seinen Leuten in seinem Haus. Die hatten damals nicht diese praktischen Rammen, die man jetzt immer zwischendurch sieht, wenn die Polizei mal wieder irgendwo ein Haus stürmt. Die kamen da nicht rein. Und Elisa lässt sagen, also morgen wird alles ganz anders sein. Morgen könnt ihr euch satt essen und es wird auch nicht viel kosten. Und jetzt wird das erzählt, 2. Könige 7, Vers 5. Ich fange mal bei Vers 3 an, Entschuldigung. Draußen vor dem Stadttor saßen 4 Männer, die den Aussatz hatten. Lepra oder was anderes. Sie sagten zueinander, sollen wir hier sitzen bleiben, bis wir sterben? In der Stadt zu gehen hat keinen Sinn, dort können wir auch nur verhungern. Gehen wir doch ins Lager der Syrer, wenn sie uns am Leben lassen, haben wir Glück gehabt. Und wenn nicht, sterben wir sowieso. Bei Anbruch der Dunkelheit gingen sie zum syrischen Lager. Aber schon als sie die ersten Zelte erreichten, merkten sie, dass das Lager verlassen war. Der Herr hatte die Syrer einen Lärm hören lassen, wie wenn ein großes Heer mit Pferden und Streitwagen anrückt. Da hatten sie sich gesagt, gewiss hat der König von Israel die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten mit ihren Truppen zu Hilfe gerufen. Die wollen uns jetzt in den Rücken fallen. Darum hatten sie bei Anbruch der Dunkelheit die Flucht ergriffen und rannten um ihr Leben. Ihre Zelte, ihre Pferde und Esel, das ganze Lager, so wie es war, hatten sie zurückgelassen. Und die Belagerung Samarias war vorbei. Was ist das für dich? Eine alte, nette Geschichte, gut genug, um in der Kinderstunde den 8-Jährigen was über einen großen Gott zu sagen, nett zu illustrieren für irgendeine Kinderbibel. Was ist das für dich? Glaubst du an den Gott dieses Königs? Oder glaubst du an den Gott Elisas? Haben wir eine Idee davon, was passieren kann, wenn Gott kommt? was passieren kann, wenn Gott kommt. Das ist eins der Gründe, warum wir heute die Lobpreiszeit nach der Predigt gemacht haben, weil ich möchte nicht, dass wir jetzt irgendwie nach der Predigt irgendwie denken, so jetzt singen wir irgendwie 4 Lieder mit einem guten religiösen Gefühl und dann kommt Gott und alles und irgendwie so. Na, so läuft das nicht. Es fängt damit an, dass in unserem Herzen etwas entsteht. Hunger und Durst. Es fängt an, dass wir in unserem Herzen an Punkte kommen, wo wir sagen, ein Teil des Problems, wenn nicht ein Großteil des Problems, bin ich. Ist meine Erwartungslosigkeit. Die dritte Geschichte aus der Bibel, die ich nicht vorlesen werde, die ich nur in Erinnerung rufen möchte, ist die Pfingstgeschichte. Jesus ist von den Toten auferstanden, begegnet den Jüngern, erklärt ihnen nochmal das Reich Gottes und dann geht er. Und wir haben es mit Leuten zu tun wie du und ich, die jetzt von Jesus übrigens so ganz am Ende nochmal gesagt hat, und übrigens, ich sende euch in die ganze Welt. Alle Kreatur soll das Evangelium von euch gepredigt bekommen. Und ich bin bei euch bis ans Ende der Tage und tschüss. Das war die Situation. Ich habe Jahre gebraucht, als ich nach Hamburg gekommen bin, bis ich angefangen habe, an bestimmten Stellen für Dinge in Hamburg zu beten. Was ich geschafft habe, ist irgendwie zu beten für die Nachbarschaft in der Gluckstraße. Damals haben wir in der Gluckstraße gewohnt. Und es hat so ein bisschen gedauert, bis ich mich getraut habe, bis ich eine innere Perspektive hatte, zumindest für Hamburg zu beten. Bis heute fällt es mir unendlich schwer, für Deutschland zu beten. Was für ein Riesengebilde. Wer bin denn ich hier, erwartungsvoll mich an Gott zu wenden? Ich schaffe es, für Angela Merkel zu beten, aber es ist eine Person. Und Jesus wendet sich 11 Leuten aus Galiläa zu. Da heißt es auch noch so schön in der Schrift, einige aber zweifelten. Na, also 7 von denen waren halbwegs gut drauf, die anderen 4 wussten nicht so richtig, wie sie drauf sind. So, und wenn er ihnen zu und sagt, hier, die ganze Welt, los geht's. Und dann geschieht Pfingsten. Der Heilige Geist fällt auf die Leute und etwas ändert sich fundamental. Aus einem harten Kern von 11 Leuten, einem Freundeskreis von nochmal gut 100 Leuten, also so unsere Größe in etwa, wird innerhalb eines Tages eine Gruppe von über 3000 Leuten. Und es verändert die Stadt. Einfach nur, weil Gott kommt. Weil Gott kommt. Ich gehe mal ein bisschen mehr in die Gegenwart, aber noch nicht richtig in die Gegenwart. Ich gehe mit euch zu Nikolaus Graf von Zinzendorf. Der hat gelebt von 1700 bis 1760. Und weil ich so ein bisschen weiß, wie der Geschichtsunterricht heute läuft und wie andere Leute diesen Geschichtsunterricht auch seit 500 Jahren ungefähr vergessen haben, damals waren die Menschen schon Menschen. Ja? Also wir befinden uns jetzt nicht irgendwie bei den Wikingern, wir befinden uns nicht bei irgendwelchen Köpfe einschlagenden Kreuzfahrern, wir befinden uns, also es gibt keine Ritter mehr, die irgendwie so auf Pferden, sondern es gibt Universitäten, es gibt ein Schulwesen, ein aufblühendes, es gibt und so weiter, ja, also es gibt schon die ersten Schriften, die dann später in der Aufklärung irgendwie immer weiterlaufen. Also wir befinden uns, Historiker würden sagen, wir befinden uns schon lange in der Neuzeit, ja, 1700. Wir neigen ja manchmal dazu, irgendwie zu sagen, so vor 50 Jahren wissen wir gar nicht, ob die schon fließend Wasser hatten, ja, also wer sich über die Amis aufregt, was die manchmal über Europa fragen. So geht es mir manchmal, wenn es ums Geschichtliche geht, dass die Leute manchmal lustige Ideen haben, wie die Leute früher gelebt haben. Also dieser Zinzendorf war ein Typ, der gerne, wenn er gedurft hätte, Pastor geworden wäre, aber er durfte nicht. In seiner Familie musste man was Ordentliches lernen und er hat dann also Jura gelernt, also was Sinnvolles irgendwie so, hat er ein bisschen gearbeitet. Als dann endlich seine Eltern tot waren, also in diesem Fall mal endlich, ne, mit 27 hat er dann aufgehört mit Jura, jetzt war keiner mehr, der auf den Finger klopfen konnte. Und in dieser Zeit gab es Wellen der Verfolgung in Böhmen und Mähren. Also das, was heute so Tschechien ist, das gehörte eigentlich mal so richtig zum Deutschen Reich, darf man das Wort sagen? Also damals hieß das so. Dieses Böhmen war platt gemacht worden in vielerlei Hinsicht und total durchkatholisiert worden. Und die böhmischen Brüder, wie es so schön heißt, das waren eher etwas frommere Evangelische, mussten fliehen aus dem Land oder mussten ihren Glauben aufgeben oder und so weiter. Also die verschiedenen Varianten, die man eben so hat, wenn religiöse Verfolgung übers Land schwappt. 300 von diesen Leuten hat Zinzendorf zu sich auf sein Gut geholt. Der Mann hatte irgendwie Schotter, Land, Fläche, alles, was man so braucht. Also ne, 27 Jahre alt, 1727 sind also diese Leute auf seinem Gut und es gibt ständig Streit. Es gibt ständig Stress. Also ist ja nicht so, wenn lauter Fromme beieinander sind, dass das nur nett ist. Ja? Also sind ja, also manche Leute sind ja auch sehr überzeugt fromm. Und wenn die aufeinandertreffen, ist das ja alles nicht nur. Und dann 300 Leute einfach so zusammenkarren in so einem Gut und irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, ob die Bundeswehrzelte hatten oder Container oder irgendwie sowas. Ne? Es war eng, es war blöd, es war also irgendwie sowas. Es war alles, es war doof. Am 13. August 1727 gab es eine Gebetsnacht, die 10 Leute miteinander gemacht haben. Die haben gesagt, so irgendwie, wir müssen mal beten, wir müssen mal Gott suchen. Dann gab es einen Gottesdienst am nächsten Tag. Sie haben das Abendmahl miteinander gefeiert. In diesem Gottesdienst haben einige Leute öffentlich vor anderen Leuten ihre Schuld bekannt, ihre Hartherzigkeit bekannt, die Irrwege ihres Herzens bekannt. Und es gab eine längere Gebetszeit miteinander, wo einige Leute, wie es so schön heißt in den Berichten über diesen Tag, innig beteten. Zinzendorf selber hat Jahre später gesagt, es war ein Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes über der Versammlung. Es war ihr Pfingsten. Irgendwo am Zipfel Deutschlands, Herrenhut, das ist auch heute wieder am Zipfel Deutschlands, ne? Also da, wo die allerwenigsten von uns freiwillig Urlaub machen würden, da waren diese 300 Leute und erlebten Gott. 14 Tage später haben sie angefangen, in einem Raum zu beten. Und sie haben das 100 Jahre lang durchgezogen, ohne Pause. Die haben 100 Jahre da gebetet. Das war das erste Mal, dass wir das so in der Geschichte hatten. Das gibt's ja in den letzten Jahren wieder mehr, dass Gruppen sowas starten. Das waren die ersten, die das so in dieser Form gemacht haben. Diese Herrenhuter wurden zum Startpunkt für 24 Missionsländer. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste man nicht, was Mission eigentlich ist. Also man wusste, dass da irgendwo in Indien, im Kamerun, in Ghana, in Zentralamerika, also es gab viele Orte, wo Leute keine Christen waren. Aber das war nun mal so. Was soll man tun? Zinzendorf lernte dann einen Mann kennen aus dem indischen Großraum, der als Sklave am dänischen Hof war. Und diesen Mann holt er zu sich nach Herrenhut und sagt, dieser Mann, ja, steht für Millionen andere Menschen, die noch nie was von Jesus gehört haben. Und dann sind Leute gegangen. Das sind erstaunliche Leute gewesen, die da rausgegangen sind. Einige sind mit ihren Särgen rausgereist. Das hat dann übrigens gute Tradition gehabt. Das hat man ungefähr 200 Jahre lang dann später gemacht. Die haben also ihr Gepäck in Särgen gehabt und sind damit rausgereist, weil wofür brauchst du einen Koffer? Weil das, es gibt nur einen, an einem Tag kommt man wieder zurück nach Haus und das ist dann in dieser Kiste. Dann kann man die auch gleich mitbringen. Na, also, so, das war deren, also, ne, so sind die ausgereist. Es gibt Missionare von den Herrenhuttern, die ein Herz hatten für eine bestimmte Gegend und es gab keine Möglichkeit, dahin zu kommen. Es gab für sie, sie hatten keine finanziellen Möglichkeiten, sie hatten keinen, sie konnten jetzt auch nicht mit viel Geld ein Schiff kaufen oder irgendwie sowas. Und dann ist ihnen eine geniale Idee gekommen, wie man dort doch hinkommen kann. Also sind sie zu einem Sklavenhändler gegangen und haben gesagt, wir drei, wir verkaufen uns dir in die Sklaverei. Weil sie wussten, als Sklaven kommt man auf diese Insel. Und dann haben die sich in die Sklaverei verkauft. Also, das sind jetzt alles keine Beispiele für was, ne, ich empfehle euch Folgendes, ne, also Sarg kaufen und so, ne, also überhaupt nicht. Was ich beschreibe ist, dass Gott in eine zerstrittene Gemeinschaft von Leuten reingekommen ist und er etwas hat aufbrechen lassen, was das Leben dieser Leute so massiv verändert hat, dass sie bereit waren, für ihr Leben einen Preis zu zahlen, der für sie vorher undenkbar zu zahlen gewesen wäre. Undenkbar. Weil Gott kam. Weil Gott kam. Wir singen jetzt ein Lied. Einfach so ein bisschen das sacken zu lassen. Vor Gott das mal ein bisschen zu bewegen. Und dann machen wir weiter. Die Herrenhuter waren dann später auch wichtig für einen sogenannten John Wesley. Ich weiß nicht, wem das schon mal aufgefallen ist. Manchmal gibt es ja so Daten in der Geschichte, die man sich merkt, weil sie nicht stattgefunden haben. Ja? Also ein Nichtdatum ist die englische Revolution. Es gab eine französische Revolution und im Zuge der französischen Revolution gab es viele Tote in Frankreich. Danach einen Diktator Napoleon, der einmal über komplett Europa rüber ist und ein paar Millionen Tote hinterlassen hat. Und es gab viele andere Revolutionen in der Folge. In England hat das nicht stattgefunden. In England hat es diese Revolution nicht gegeben. Der Grund dafür ist ein gewisser John Wesley. Also es gibt Leute, die sagen, na, so kann man das nicht sagen. Ich sage das mal so, wer sich mit Geschichte beschäftigt, der sieht, wie durch die Methodisten, also das, was John Wesley ins Leben gerufen hat, etwas entstanden ist, was das, ich sag mal, die englische Seele maßgeblich verändert hat. Nach der Erfahrung, die ich jetzt vorlese, hat John Wesley ungefähr 40.000 Predigten gehalten. Man schätzt, dass er an schlechten Tagen auf 3 Predigten kam und in guten auf 6, die er in der Regel vorbereitet hat, sitzend auf seinem Pferd. Also der hat mehrere Pferde verschlissen im Laufe seines Lebens. Und so ist er also von Dorfflecken zu Dorfflecken. Und wenn er irgendwo angekommen ist, ist er vom Pferd runtergestiegen, hat angefangen zu predigen. Und wenn er fertig war mit seiner Predigt, ist er wieder aufs Pferd und ist weiter geritten. Und so hat er gearbeitet. Das hat er dann immer systematischer irgendwann gemacht. Methodisten heißen sie, weil seine Feinde gesagt haben, das ist, der hat da nur Methoden. Ja, so alles so organisiert und irgendwie so, ne? John Wesley hat 1735 eine Erfahrung gemacht und die möchte ich gerne am Stück vorlesen. Ist ein bisschen länger, aber folgt mir bitte. Da war er immerhin schon 32 Jahre alt, er war Pastor und er hatte eine enorme innere Not, weil er nicht glauben konnte, dass Gott ihn wirklich liebt, dass Gott ihm wirklich vergeben hat. Er war ein Frommer, der ihm richtig leid tun kann. Sowas gibt es, glaube ich, auch in unserer Mitte. Als ich Peter Bohler wieder traf, schreibt John Wesley, willigte er ein, die Auseinandersetzung unter den von mir bestimmten Bedingungen zu lösen, die da waren, die Lehre der Bibel und die persönliche Erfahrung. Ich zog zuerst die Bibel zu Rate, aber als ich meine menschlichen Vorstellungen abgelegt hatte und einfach nur das Wort Gottes betrachtete und in meiner Bemühung, unklare Passagen durch das Heranziehen der klaren Passagen zu verstehen, Schriftstellen mit Schriftstelle verglich, erkannte ich, dass sie alle gegen mich zeugten. Ich war gezwungen, in meiner letzten Verteidigung Zuflucht zu suchen. Ich begann zu argumentieren, dass, wenn wir die Bibel buchstäblich auslegen würden, wir ein Problem hätten, weil wir zugeben müssten, dass unsere Erfahrung niemals im Einklang mit der Bibel steht. Darüber hinaus wollte ich es so lange nicht wahrhaben, bis sich lebende Zeugen dafür finden würden. Das ist übrigens immer gefährlich. Wenn du Christen sagst, ich möchte mal jemand begegnen, dem das passiert ist. Er antwortete, dass er mir jederzeit solche Zeugen zeigen könnte, wenn ich es wünschte. Und so kam er auch am nächsten Tag wieder und brachte drei andere mit sich, die mir alle aus ihrer persönlichen Erfahrung bezeugten, dass ein wahrer, lebendiger Glaube an Christus von dem Bewusstsein der Vergebung aller vergangenen Sünden und einer Freiheit von allen gegenwärtigen Sünden begleitet wird. Sie waren sich einig, dass dieser Glaube das Geschenk, die freie Gabe Gottes ist und er es zweifelsohne jeder Seele schenken würde, die ernstlich und beharrlich danach sucht. Ich war nun vollkommen überzeugt und ich entschloss mich, durch die Gnade Gottes so lange danach zu suchen, bis ich es finden würde. Und zwar so. Erstens, ich würde jede völlige oder auch nur teilweise Abhängigkeit von meinen eigenen Werken oder meiner eigenen Gerechtigkeit vollkommen aufgeben. Eigene Gerechtigkeit ist so eine christliche Insider-Vokabel. Das meint, ich mache irgendwas, damit Gott mich gerecht spricht. Also dieses Machen, das wollte ich vollkommen aufgeben. Woraufhin ich meine Hoffnung auf Erlösung seit meiner Jugend gegründet hatte, ohne dass es mir bewusst war. Zweitens, zusätzlich zu allen anderen Mitteln der Gnade würde ich ohne Unterlass um den rechtfertigenden, rettenden Glauben, um einen vollständigen Verlass auf das für mich vergossene Blut Christi und um Vertrauen in ihn als meinen Christus, meine einzige Rechtfertigung und Erlösung beten. So fuhr ich fort, danach zu suchen, obwohl ich in mir eine seltsame Gleichgültigkeit, Trägheit und Kälte erkannte und dazu ungewöhnlich oft in Sünde zurückfiel, bis zum Mittwoch des 24. Mai. Ich glaube, es war gegen 5 Uhr in der Früh, als ich mein Neues Testament öffnete und die Worte las, durch sie sind uns die teuren, allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur. 2. Petrus 1, Vers 4. Eben als ich hinausging, öffnete ich es wiederum auf folgende Worte: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Am Nachmittag wurde ich gebeten, zur St. Paul's Kirche hinauszugehen. Es wurde gerade die Hymne gesungen: Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich suche den Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. An diesem Abend ging ich sehr widerwillig zu einer religiösen Versammlung in der Aldersgate-Straße, wo jemand Martin Luthers Artikel Vorwort zum Sendschreiben an die Römer vorlas. Also, dass jemand durch ein Vorwort eines theologischen Buches berührt werden kann, ist schon Wunder an sich. Ungefähr um 8:45, während er die von Gott im Herzen gewirkte Veränderung durch den Glauben an Christus beschrieb, fühlte ich eine eigenartige Wärme in meinem Herzen. Ich empfand, dass ich doch an Christus glaubte, Christus alleine zur Erlösung. Ich bekam eine Gewissheit, dass er mir meine Sünden, ja sogar meine wegnahm und mich von dem Gesetz der Sünde und des Todes errettete. Er hatte Frieden mit Gott gefunden. Und weil er Frieden mit Gott hatte, gab er Gas. Er gab nicht Gas, um Frieden mit Gott zu schließen. Das ist ein Riesenunterschied. Ich lese eine nächste Geschichte. Ein Herr Carver. Herr Carver, den liebe ich übrigens. Also wenn ihr mal unter Erdnuss und Carver googelt, dann kommt ihr ganz schnell zu der entsprechenden Lebensgeschichte. Das war ein schwarzer Landwirtschaftsprofessor, der erste, den es in Amerika gab. Ich habe jetzt leider das Jahr nicht rausgesucht. Ich würde einfach mal schätzen, von all dem, was er so beschreibt, dass das so um die Jahrhundertwende herum, also letzte Jahrhundertwende herum gewesen sein muss. Carver wurde berufen in eine sehr arme Gegend, in der durch schlechte Landwirtschaft die Böden total kaputt gegangen waren. Und weil er Ahnung hatte von seinem Beruf, hat er den Leuten dann empfohlen, Saubohnen zu pflanzen. Die heißen so, kann man trotzdem essen. Dann hat er irgendwie eine bestimmte Süßkartoffelart sie pflanzen lassen und danach endlich Baumwolle. Als die Böden schon wieder irgendwie Substanz hatten. Mit Baumwolle konnte man richtig Schotter verdienen, wenn das denn funktionierte. Das funktionierte auch eine Zeit lang, bis ein Rüsselkäfer kam. Also wer sich mal mit Baumwolle beschäftigt, Rüsselkäfer, das ist schlimmer als Krebs und Herzinfarkt für Menschen. So, also der Rüsselkäfer kommt und Carver hilft den Leuten jetzt umzuschwenken auf Erdnüsse. Erdnüsse sind in vielerlei Hinsicht ganz hilfreich. Aber jetzt lese ich mal, was dann passiert. Dann geschah etwas Unerwartetes. Es gab plötzlich solch einen Überschuss an Erdnüssen, dass die Farmer Schwierigkeiten hatten, sie zu verkaufen. Alle haben jetzt Erdnüsse angepflanzt. Ärgerliche Erdnusspflanzer beschuldigten George Carver, dass er sie in den Bankrott führte. War er wirklich so ein Dummkopf, dass er nur einen Teil des Problems sah? Er zog sich in sein Laboratorium zurück. Dort betete er um einen Weg, der diejenigen, die ihm vertrauten, davor bewahren sollte, in den finanziellen Ruin zu stürzen. Zahllose Experimente folgten. Tage und Nächte flogen dahin, als er daran arbeitete, einen Gebrauch für die Erdnüsse zu finden. Er fand heraus, dass sich Erdnussöl einfach mit anderen Flüssigkeiten mischen ließ. Es konnte zu Seife gebrochen werden, als Öl zum Kochen und zu Margarine verarbeitet werden. Er machte dünnes Papier aus der roten Haut der Erdnuss. Letztlich kam er taumelnd aus seinem Laboratorium. Er hatte jedes Zeitgefühl verloren. Dr. Carver, rief einer seiner Studenten, Sie haben 6 Tage und 6 Nächte darin gearbeitet. Warum haben Sie nicht aufgemacht? Es gab viel zu tun, antwortete der Professor. Aber nun sind wir in der Lage, jede Erdnuss, die wir gepflanzt haben, zu verwenden. Wir haben die Lösung gefunden. Wir? Fragte der Student. Er wusste, dass der Professor allein in seinem Laboratorium gewesen ist. Der Professor antwortete, ich war nicht einen Augenblick allein. 6 Tage und 6 Nächte intensivster Forschung haben dem Professor unendlich viele Möglichkeiten gezeigt, die Erdnüsse zu nutzen. Aus den verschiedenen Teilen der Erdnusspflanze hatte er nahezu 300 Erzeugnisse entwickelt. Tinte, Eiscreme, Brot, Schönheitsmittel, Farbe, Süßigkeiten, Seife, Wurst, Öl, Ersatz für Mehl, Butter, Käse und Kaffee. Die Verwendungszwecke für Erdnüsse, die George Carver in seinem Laboratorium gefunden hatte, schienen endlos zu sein. Wenn Gott kommt, kannst du Excel besser. Wenn Gott kommt, kannst du deine Kinder erziehen. Wenn Gott kommt, kannst du auch aus Erdnüssen Schuhcreme machen. Eine letzte Geschichte. Die ist irgendwie besonders inspirierend für mich und auf der anderen Seite besonders beschämend für mich, weil diese Begegnung mit Gott geschieht 1998. Da bin ich schon 2 Jahre Pastor in Hamburg. Und wenn ich sehe, was andere Leute seit dieser Zeit alles so mit Gott gerissen haben und ich dann sehe, was ich so gerissen habe, dann stelle ich einen leichten Unterschied fest. Ich erzähle euch die Geschichte von Heidi Baker. Zusammen mit ihrem Mann Roland arbeitete Heidi Baker in Mosambik. 1995 gründete sie dort 2 Gemeinden und kümmerten sich in Maputo um hunderte von Waisenkindern. Mosambik ist damals, bis heute übrigens, eines der 10 ärmsten Länder der Welt. Steinzeitkommunistische Gruppen haben sich gegenseitig in einem Bürgerkrieg über Jahre hinweg bekämpft und haben das gesamte Land platt gemacht. Inmitten vieler Krisen war es den Bakers möglich, im Januar 1998 erneut nach Toronto zu reisen. Wieder fiel die Kraft Gottes auf Heidi. Dann hörte sie Randy Clark fragen: Heidi, Gott möchte wissen, ob du Mosambik willst. Ja, rief sie aus. Dann wird Gott es dir geben. Jeden Tag verbrachte Heidi während dieser Konferenz auf dem Boden, außerstande sich zu bewegen. Sie spürte, wie ihr ganzer Körper von der Kraft Gottes durchströmt wurde und sie unfähig war, aus eigener Kraft etwas zu tun. Das ging 7 Tage lang so. Während der darauf folgenden 6 Monate verloren die Bakers alles, was sie an Gebäuden, Betten, Lastwagen und Ausrüstung besaßen. Ihre Tochter wurde schwer krank, Roland Baker ebenfalls. Sie verloren finanzielle Unterstützung, einfach alles. Heidi musste wegen einer fast tödlichen Blutvergiftung ins Krankenhaus. Bei einem Entführungsversuch in Maputo wäre sie beinahe ums Leben gekommen. Außerdem ergaben medizinische Untersuchungen, dass sie an schnell fortschreitender Multipler Sklerose erkrankt war. Dessen ungeachtet setzte Heidi ihre Arbeit in Mosambik mit Beinschienen fort. Gott hatte ihr gesagt, sie solle sich in Anfechtung freuen und ihn anbeten. Anfechtung, auch so eine christliche Insider-Vokabel, die Möglichkeit, Mist zu machen. Sie solle sich nirgends zurückziehen, sondern vorwärts gehen. Tag für Tag gehorchte sie ihm. Nun kann sie bezeugen, bis heute, dass bis heute alle Symptome weg sind und sie voller Freude vor ihrem Gott tanzen kann. In einer großen Notsituation kam eine Freundin der Familie, Nelda Lawrence, von der US-Botschaft zu ihnen, um etwas Reis und Chili für die Familie zu bringen. Heidi sagte: Wir haben eine sehr große Familie. Doch Nelda entgegnete: Nein, das ist hier nur für euch und eure beiden Kinder. Heidi sagte: Wir haben viele Kinder und Gott hat uns versprochen, dass das Essen immer reichen wird, sagte Heidi. Sie beteten über den Töpfen und baten ihre 50 Waisenkinder, sich zu Tisch zu setzen. Alle aßen und wurden satt. Innerhalb der nächsten 1,5 Jahre wuchs ihr Dienst von 3 auf über 200 Kirchen. Eine Kirche ist übrigens im Dienst von Bakers erst, wenn es 50 Getaufte in einer Gemeinde gibt. Vorher redet man nicht von einer Kirche. Inzwischen sind es in dem Artikel, den ich gelesen habe, 3000 Gemeinden. Das ist allerdings inzwischen überholt. Es sind inzwischen über 8000 Gemeinden in Mosambik. Wie gesagt, eine Gemeinde mindestens 50 Getaufte. Gott kann. Gott kann. Die Frage ist, welchen Hunger hast du? Welchen Hunger habe ich? Welchen Durst bringen wir mit? Es ist so ermüdend, sich nach Gott auszustrecken, wenn man von Gott eigentlich nichts erwartet. Wenn man denkt, dass man das ganze Leben irgendwie in den Griff kriegen muss, alleine, und vielleicht Gott zwischendurch mal irgendwie was Nettes tut, dann ist Christsein wirklich ermüdend. Aber das ist nicht der Gott, der in der Bibel erzählt wird. Der Gott, der sich uns in der Bibel vorstellt, ist ein Gott, der sagt: Ich will, dass du dein ganzes Leben auf mein Fundament stellst. Ich will, dass du deine ganze Hoffnung, deine ganze Zuversicht an mir festmachst. Eine fantastische Einladung. Ich bete mit uns. Großer, allmächtiger Gott, du Vater der Ewigkeit, wir bringen dir unsere kleinen und verzagten Herzen, unseren verzagten Geist. Unseren kleinen Horizont. Und wir bitten dich, dass du uns erhebst. Dass wir eine andere Perspektive gewinnen. Auf dich und auf deine Schöpfung. eine andere Perspektive auf unser eigenes Leben und auf diese Welt. Wir bitten dich, dass du kommst. Dass du alles anders machst. Das bitten wir, damit du hoch erhoben bist über dem Land, sichtbar, greifbar, erfahrbar. Amen.